Hi! Das war der Buchstabe H. Wenn ihr euch fragt, was hier los ist, wir möchten heute mal was Neues mit euch ausprobieren. Wir machen heute das Commander-ABC. Wir gehen einmal mit euch nicht das komplette ABC, aber zumindest die Hälfte durch. Und mit euch meinen wir vor allem diejenigen unter euch, die ein bisschen neuer in Commander oder EDH, Elder Dragon Highlander sind. Und weil das alleine ein bisschen langweilig ist und weil nur der Buchstabe J alleine noch kein ganzes Alphabet ausmacht, haben wir direkt auch noch zweimal einen Eintrag für F dabei, nämlich Freddy und Flo. Hi.
Servus. Also ich meine, yo, das Intro war jetzt nicht das enthusiastischste. Und eigentlich gehen wir ja in die Grundschule zurück. Da muss man doch eigentlich mit viel großen Dingen und bunten Buchstaben arbeiten. Und dann haben wir Jochens absoluter Enthusiasmus für seinen eigenen Namen.
Du kennst es doch inzwischen.
Also ja.
Sollte bekannt sein, dass ich nicht das sprühende Bündel an Emotionen bin.
Ja, genau. Aber wenn wir schon Doppel-F haben, dann darf sich jetzt auch mal der gute Florian oder auch Nerds-Flo noch vorstellen.
Servus benannt. Ich werde Nerds-Flo genannt. Oh, nein, fuck. Ich will mich einfach zu reimen. Tut mir leid. Und geflucht habe ich auch schon. Oh, das ist meine erste Folge.
Du darfst auch fluchen. Es ist okay.
Es ist schon 15 Sekunden um. Wir werden nicht mit dem Monetized, als hätten wir Monetization an.
Ja, du hast nicht den ganzen Kompass ruiniert. Alles in Ordnung.
Yay.
Flo, du bist eine illustre Persönlichkeit, auch bei uns auf dem Discord-Server. Sag doch mal, was du so machst, wenn du nicht gerade Phyrexia verehrst in all seiner Glorie, was du bestimmt tust.
Ja, im echten Leben studieren und ein bisschen so vor mich hin choppen und ansonsten Karten spielen, Magic spielen, andere Sachen spielen. Auch manchmal am Computer, wenn man dazu kommt, mit Freunden. Allein eher selten tatsächlich. Genau, das sind so Dinge, die ich tue. Und schwimmen gehen im Sommer. Leider nur im Sommer.
Genau, schwimmen und radeln im Sommer und definitiv lesen. Nicht deine 50.000 Bücher im Hintergrund an Spielesysteme wenden.
Ja, genau, Bücher sind nur die da. Und das sind D&D-Bücher, also ist auch ein Spiel. Ja. Alles andere sind Spiele. Bücher stehen tatsächlich hier relativ wenig rum.
Und du bist ein J wie Judge, richtig?
Genau, ich bin seit letzten Sommer bin ich Judge und habe letztens erst mein erstes Pre-Release gemacht. Das war super.
War das eine große Last, diese Verantwortung?
Ah, na, es war eigentlich ganz cool. Wir waren halt nur 10 Leute leider, weil wir in Garmisch so ein bisschen die Reichweite uns fehlt. Aber dafür war es halt super gut. Man kannte halt die meisten Leute schon und ich durfte mitspielen, weil wenn es halt dann irgendwie so 30 Leute sind, ist es halt schwieriger zum selber mitspielen. Aber so ging es dann ganz gut.
Ja, dann bekommst du wenigstens auch Erfahrung damals sammeln im kleineren, bevor du die Deckboxen von Leuten durchgehst, weil sie sich wie Arschlöcher verhalten. Du darfst deine Macht später auch noch missbrauchen.
Das ist hoffentlich nicht passiert. Wurdest du gerufen bei deinem ersten Einsatz?
Ja, natürlich. Immer mal wieder. Also ich habe im Vorfeld zwar alle Mechaniken erklärt, aber ich meine, irgendwas kommt immer auf. Und dann läuft man halt durch die Gegend und erklärt Dinge. Aber die meisten Sachen waren nicht so schwer zu verstehen, dass man das nicht innerhalb von einer Minute geregelt bekommen hat. Genau. Und Deckchecks habe ich dann auch nicht durchgeführt dieses Mal. Vielleicht beim nächsten Mal.
Kein Deckcheck. Okay, dann streiche ich das schon mal von der Liste. Aber wenn wir schon beim ABC sind, die Folge soll natürlich hauptsächlich lehrreich sein. Und wir haben natürlich auch schon über viele Dinge geredet. Deswegen fangen wir direkt mal an mit einer Sache, die nämlich ist A für Aggro. Wir haben bereits eine Folge als ganzen Aggro-Primer gemacht, die Folge 80. Aber wenn man natürlich Aggro das erste Mal hört, kann man sich vielleicht vorstellen, Aggro Berlin, es muss ein bisschen auf die Fresse geben. Und so ist es auch. Das ist die grundlegende Idee von Aggro. Man ist der Aggressor. Und Decks, die wie einen Aggro-Plan aufgebaut haben, müssen nicht unbedingt immer gleich aussehen wie eins. Aber grundsätzlich wollen sie eben in den ersten Runden, statt aufzubauen mit Stücken, die einen in Mana- oder Kartenvorteil bringen, eben mit Kreaturen und effizienten niedrige Karten, die weniger Mana kosten.
Ja, ich habe, also ihr könnt euch natürlich die ganze Folge anhören, da geht es um die verschiedenen Arten von Aggro. Ich habe zum Beispiel letztens erst wieder mit meinem Valduk-Deck gespielt, das quasi ist auch ein Aggro-Deck, aber ein ganz anderes als zum Beispiel eins, das mit Krenko und ganz vielen Goblins den Gegner überrennt. Und genau darum geht es auch in dieser Folge 80, die ihr euch dann im Detail anhören könnt, wenn euch Aggro mehr interessiert. Wichtig ist, glaube ich, noch bei Aggro dazu zu sagen, keine Angst davor haben, obwohl das oft als so der schlechteste Archetyp in Commander gilt, weil der hat ein paar Nachteile gegenüber anderen, weil natürlich der Aggro-Spieler nacheinander Leute rausnehmen muss. Oft ist man halt einfach nicht stark genug, um alle sofort zu töten. Und man hat halt, anders als im 1 gegen 1, hat man ja mehrere Gegner und spätestens, wenn das erste Königreich gefallen ist, werden die anderen zwei dann wahrscheinlich gemeinsam Schritte einleiten, um den Aggro-Spieler in die Schranken zu weisen. Das heißt, wie wir auch es in der längeren Folge sagen, und das ist das Schöne dran, ist Aggro nicht nur Tumbes draufhauen, sondern auch oft mit relativ viel Köpfchenarbeit verbunden.
Viel Ressourcenmanagement.
Ich habe früher oft den Fehler gemacht und habe versucht, alle Leute gleichzeitig mit irgendwie den Goblins von Krenko zu vermöbeln. Was hat dazu geführt, dass irgendwie alle gleichzeitig irgendwie sauer auf mich waren, meine Sachen kaputt gemacht haben, Krenko dann 8 Mana gekostet hat und ich nicht mehr ins Spiel gekommen bin. Also bei Aggro ist es echt oft wichtig zu sagen, okay, du bist gerade derjenige, der mir am meisten Gefahr bietet mit seinen weißen Board-Vibes oder so. Dich schmeiß ich jetzt aus dem Board raus, aus dem Spiel raus und danach dich und danach dich und nicht irgendwie alle gleichzeitig so.
Genau. Genau. Das ist auch ein gutes Beispiel für die, was wir immer sagen, in fast jeder Folge, jeder Gegner mit noch einem Lebenspunkt mindestens hat halt immer noch eine Hand, die er gegen dich verwenden kann. Und das ist für Aggro-Spieler besonders wichtig, diese Weisheit.
Genau. Aggro ist außerdem der Erzfeind von den Control-Spielern, was eben genau die andere Richtung geht, die mit viel Board-Wipes und anderen Möglichkeiten, ein langes Spiel zu spielen, interagieren können. Da haben wir auch eine Folge, die 81, aber gehen wir mal nicht so sehr auf Control ein. Diese Dynamik von Aggression ist teilweise eher wünschenswert als auch als Anfänger, weil man hat dann eben die Möglichkeit, wirklich zu lernen, wer ist die Gefahr. Und das bringt einen keinen Deck so gut bei wie einen Aggro-Deck.
Absolut. Und jetzt hätten wir für den nächsten Buchstaben, für B, auch Board-Vibe nehmen können. Wir haben aber stattdessen eine Unterart von Removal, von Spot-Removal genommen, nämlich Bounce. Und Bounce ist im Grunde einfach, also es macht, was es sagt, auf Englisch. Es etwas Boing flippt quasi in dem Fall auf die Hand seines Besitzers zurück. Ich habe jetzt mal als bekanntes Beispiel zum Beispiel Into the Royal genommen. Ein Instant für 1 und blau. Das halt sagt, man kann ein Target Non-Permanent auf die Hand zurückgeben, auf die Hand seines Besitzers. Und Into the Royal hat noch einen Bonus, wenn man es kickt, darf man auch noch eine Karte ziehen. Aber man kann sagen, Bounce ist so die typische blaue Art, Spot Removal zu betreiben, wenn man nicht etwas schon mit einem Counterspell ausgeschaltet hat. Man zerstört es nicht ganz, man gibt es auf die Hand zurück. Hat den Vorteil, dass es nicht nur Removal ist, es kann auch natürlich Dinge von dir selber retten, wenn dann zum Beispiel das andere Baby Board Wipe kommt. Und das ist ja unter anderem in Commander manchmal ganz spannend, damit Krenko eben nicht 8 Mana kostet, ist er ja besser auf der Hand als in der Command Zone.
Tatsächlich gibt es auch noch die Symbiose aus Bounce und Board Vibe. So einen blauen, übergeladenen
Evacuate. Also.
Ja, Cyclonic Rift wollte ich in dem Fall raus.
Ja, stimmt.
Instant Speed natürlich. So schnell wie möglich. Das führt oft zu beendeten Spielen, wenn man es richtig einsetzt.
Ja, und wichtig an Bounce, weswegen wir das stattdessen genommen haben, ist, weil zum Beispiel, wenn man aus der Yu-Gi-Oh!-Szene kommt, dann kennt man vielleicht den Begriff Bounce nicht, sondern kennt ihn unter Kompuls. Die meisten Spiele haben eine Möglichkeit, quasi Karten vom Feld wieder auf die Hand zu bringen. Und das ist die Idee hinter den Bouncen. Und der Vorteil, weswegen man Bounce sagt, ist eben, dass die sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden können. In den vorherigen Beispiel, wenn man einen Krenko hat und man ist in einem Izzet-Deck, Izzet-Goblins, ja, bekommt man es sicherlich noch, dann hat man eben die Möglichkeit, einen seiner Spells wie Into the Royal zu verwenden und es nicht nur als Removal zu sehen, weil es removed theoretisch indestructible Kreaturen. Es kann aber auch einfach den eigenen Krenko retten, damit er eben nicht so teuer ist. Denn Karten, wenn sie von der Command Zone, wenn sie vom Feld auf die Hand kommen, keine extra Command Tags haben oder im Fall von einem Izzet Deck ein wichtiges Stück du retten kannst, das du vielleicht nicht so leicht zurückholen kannst. Und Bounce ist eben ein bisschen unterschätzt durch die Vielseitigkeit dadurch und wird oft eben auf sowas wie Cyclonic Rift beschränkt, wenn tatsächlich der eigentliche Use Case extrem weit gefächert sein kann.
So. Ja, jetzt hatten wir schon Bounce und ich habe es kurz erwähnt. Es gibt noch eine andere typisch blaue Art, mit Dingen umzugehen.
Die hat uns der Nurse Flo vorgeschlagen.
Ja.
Genau, ich habe Counter vorgeschlagen und dabei meinte ich nicht nur Counter, sondern auch Counter. Also zum einen den Counter-Spell, der Sachen neutralisiert im Deutschen, und zum anderen Counter, die auf Kreaturen, auf Spielern, auf Permanents herumliegen, Marken. Weil diese Differenz muss man auch mal kennenlernen. Das hatten wir letztens erst in der Playgroup, dass jemand ein bisschen verwirrt war, was jetzt Counter sind und was jetzt Marken, also was Marken sind und was neutralisiert und genau.
Da ist übrigens noch was bei Counter, gerade für Leute, die neu in Commander sind, weil das ist mir aufgefallen bei Freunden, denen ich das gezeigt habe. Wenn ihr euch fragt, was ist ein Spell, weil das ist natürlich, das ist ja das Ding, was auf Counterspells draufsteht, Counter-Target-Spell. Alles ist ein Spell, während es gespielt wird, außer Länder, das sind keine Spells. Weil das kommt, das glaube ich tatsächlich was durchaus bei Anfängern öfter mal vorkommt, dass man ein Counterspell manchmal missversteht als Removal Piece. Weil eigentlich ist es ja so, ja, das liegt da jetzt, es ist schon ein Spell, es war mal ein Spell. Als es gesprochen wurde, war es ein Spell. Jetzt ist es ein Enchantment, eine Kreatur, was weiß ich was, ein Artefakt. Vollkommen egal. Solange es gezaubert wird, ist es ein Spell und ist counterbar. Wenn es dann auf dem Feld liegt, braucht ihr dann eher Bounce, denn dann bringt euch euer Counterspell nichts mehr. Und Länder kann man auch nicht countern. Das wäre ganz schön mies.
Nicht mal Ursas Sage habe ich letztens nachgelesen, obwohl es ja auch ein Enchantment ist, aber es zählt als Landdrop und damit kann es nicht gecountet werden.
Genau, das gleiche geht ja auch mit Sylvan Carrier. Nee, Carry Edits. Wie heißt die 1-1 Forest
Kreatur? Dryad Arbor?
Dryad Arbor, ja. Mit ja. Sylvan Carriated ist ein Mana-Dork. Egal. Interessant ist auch noch, wie man sich leicht merken kann, ein Counter ist ein Gegenstand. Während Counterspell, das Countering, auf der Karte eine Aktion ist. Wenn man also im Englischen liest, Counter a Target Spell, dann macht man was. Und es ist der Counterspell gemeint. Während man eben bei Put a Counter, dann ist halt ein referenziert, dass der Counter selbst ein Gegenstand ist. Und das ist eben, wie es halt verbal getrennt ist, auch wenn beides den gleichen Terminus im Englischen hat.
Ja. Und man begegnet auch, würde ich sagen, beidem ungefähr gleich oft. Das sind beides essentielle Teile von Commander. Counter im Sinne von Marken, weil das inzwischen eine Strategie ist, die auch durchaus gepusht wird. Und Counterspells, also sobald Blau in einem Deck ist, das gegen euch spielt, macht euch darauf gefasst, dass höchstwahrscheinlich mindestens einer drin ist. Es ist ja auch schlau, es im Deck zu haben, wenn man Zugriff drauf hat mit der Farbe. Ganz einfach, weil man damit eben manche Gefahr ersticken kann, bevor sie was tut.
Dann hätten wir, glaube ich, als nächstes das Dual Land. Und wieso hast du das vorgeschlagen, Jochen?
Dual Lands habe ich vorgeschlagen, weil unter Dual Lands verstecken sich ganz viele andere kleine Buchstaben, weil zum einen sind Dual Lands ganz ikonische Länder. Von früher, also das sind Tundra, Underground Sea, Badlands, Taiga, Savanna, Scrubland, Volcanic Island, Bayou, Plateau und Tropical Island. Also Dual, der Name sagt's, die können jeweils zwei Farben an Mana produzieren. Die Original-Dual Lands sind unglaublich teuer inzwischen. Sind halt auch gut, kommen ungetappt rein. Und sind super für Mana-Fixing. Aber als Dual Land zählen rein technisch auch ganz viele andere, die das können, aber die dann entweder getappt reinkommen oder dich Leben kosten, wenn du sie benutzt. Oder das ist wieder eine Rückreferenz zu Bounce oder wie die Sachen wie Azorius Chancery, die ein anderes Land auf die Hand zurückbouncen, wenn sie reinkommen und dann dafür 2 Mana machen. All das ist, glaube ich, ganz interessant zu wissen, wenn man Mana-Fixing betreiben muss, sind Dual Lands super gut. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ihr in eurem allerersten Commander-Deck welche finden werdet. Es ist auch unwahrscheinlich, dass man sie später in dem Commander-Deck hat. Dafür sind die einfach viel zu teuer. Aber es gehört eben auch immer zu einem Commander-Deck dazu, dass man seine Mana-Base sich anschaut. Das ist das, somit das Langweiligste, finde ich, am Deckbau. Aber auch gleichzeitig mit der wichtigste Faktor, damit das Deck funktioniert.
Bei Dual Lands denke ich auch leider mittlerweile oft an diese Guild Gates und Konsorten, die halt in den ganzen Precons zu finden sind. Es gibt auch, also es gibt natürlich die, die immer getappt ins Spiel kommen. Und dann gibt's welche, die sind ein bisschen besser, die kommen getappt ins Spiel unter einer Bedingung oder ungetappt ins Spiel unter einer Bedingung. Und da vermeide ich jetzt aber zum Beispiel auch solche, die jetzt heutzutage in Phyrexia geprintet wurden, die Fastlands, die nur zu Beginn des Spiels ungetappt kommen und zum späteren Verlauf nicht mehr. Weil du dann, wenn du das irgendwann mal als Top-Deck hast und gerade dein 5. Mana brauchst, schließt du halt wieder da und denkst dir, jetzt habe ich ein Land gezogen, aber es ist getappt. Vielen Dank auch. Genau, also dazu zählen Fastlands, dazu sind diese Reveal-Lands, also wo du dann eine Plains oder irgendwas herzeigen musst, damit es ungetappt kommt. Genau.
Ja, die Dual-Lands und allgemein, man hätte es auch unter Mana-Fixing oder verschiedene Worte, also es ist ein Synonym, das oft hergenommen wird. Fetch-Länder zählen oft darunter. Die eben sich selbst opfern können, um ein anderes Land zu suchen. Und das Wichtige an Dual Lands ist eben, vieles kann ein Dual Land sein. Und vor allem, es ist wichtig, dass man Dual Lands in einem Deck hat. Aber tatsächlich solltet ihr euch nicht darauf fixieren, dass euer ganzes Deck aus Dual Lands besteht oder eine Mana Base mit fast nur Dual Lands ist. Es sei denn, man braucht es wirklich hart wie in einem 5-Farben-Deck. Der Grund dafür ist eben, dass man gewisse Nachteile dadurch hat, also die Drawbacks davon. Und oft sind einfach auch normale Länder, das normale Gebirge besser, weil es ungetappt kommt. Nicht jedes Dual Land ist gleich gebaut und bevor man eben sowas wie die Fastlands in ein Deck tut, sollte man sich vielleicht überlegen, ob das nicht einfach ein Gebirge sein sollte.
Ja, das stimmt. Mein Beispiel dafür sind immer die Painlands, die sogenannten, das heißt, die produzieren eigentlich farbloses Mana oder eben eins von beiden, wenn man ein Leben dafür bezahlt. Und ich benutze die sehr homöopathisch, weil ich immer ein bisschen Feigling mit meinem eigenen Leben bin. Ein Kumpel von mir hat in seinem, ich glaube, es war sein allererstes Deck, das er sich gebaut hat, da hat er wirklich, ich war erstaunt, er hat richtig viel Arbeit in die Mana-Base reingesteckt. Und dann hat er sich fast selber umgebracht damit. Denn alles hat ihm Schaden zugefügt. Und bevor er überhaupt, also er hat sich schon gut aufbauen können, aber er hat mir auch die Hälfte der Arbeit abgenommen, weil er sich die ganze Zeit selber gedroschen hat. Das war eine sehr lustige Anekdote dazu. Muss man halt, wie Freddy gesagt hat, man muss immer abwägen. Faustregel ist, Dual Land natürlich heißt immer, dass es 2 Farben produziert. Und ihr findet, wir haben jetzt etliche Begriffe genannt, Pain Lands, Fast Lands, Reveal Lands. Sucht einfach mal nach Dual Lands, da findet ihr diese ganzen Untertypen und da kann man dann auch schauen, was sich lohnt im eigenen Deck. Spoiler, Guild Gates lohnen sich fast nie. Außer man hat ein Deck, das viel mit Toren arbeitet.
Außerdem ein alternativer Vorschlag für A, außer. Es gibt für alles. Alles Ausnahmen. Es gibt sogar Ausnahmen dafür, dass den Spellrunden später resolven kann. Hallo, Erdheiß, ja. Meddling. Wieso existierst du? Du solltest nicht existieren als Karte. So. Wenn wir schon mal bei E sind wie Existenz, gehen wir doch mal als E für ETB. Oder auch Enters the Battlefield Effekte. Es ist ganz einfach, was die sind. Die Karte sagt, when this card oder when another card enters the battlefield, do this. So, während wir die Folge aufnehmen, ist gerade halt zum Beispiel die Elish Norn aus dem neuen Set, Phyrexia All Will Be One, bekannt, und sie schaltet alles aus mit einem, was einen ETB-Effekt hat, und verdoppelt alles von einem selbst, was einen ETB-Effekt hat. Und dafür ist jetzt der Nerds Flo vielleicht zuständig, weil der kann uns mal genauer erklären, was regeltechnisch eigentlich ein ETB ist.
Ein ETB ist eine Triggered Ability, also eine Fähigkeit, die ausgelöst wird, dadurch, dass etwas passiert. Und in dem Fall ist was passiert, dass eine Kreatur ins Spiel kommt, oder dass ein etwas ins Spiel kommt, ein Permanent wahrscheinlich. Und die kann von Elish Norn in dem Fall negiert werden, oder sie kann dafür sorgen, dass deine ein weiteres Mal triggern, also nochmal ausgelöst werden. Es gibt mittlerweile viele Kreaturen, die einfach gut sind, weil sie zwar eine Kreatur sind mit einer Statline, mit Mana-Kosten, aber die kommen ins Spiel und machen irgendwas. Wenn der Gegner sie nicht countert, hat sie schon mal einen Effekt gehabt, auch wenn sie dann irgendwie direkt in dem nächsten Boardwipe wieder stirbt.
Aber was ist, wenn jetzt ich einen Klon habe? Der macht ja auch was, wenn er das Spielfeld betritt.
Ja, da steht drauf, as it enters the battlefield. Und das ist vom Timing her ein bisschen anders. Das kommt dann quasi, während er das Spielfeld betritt, kommt er als etwas anderes ins Spiel. Genau, das ist kein klassischer whenever it enters the battlefield oder when it enters the battlefield. Also Triggered Abilities sind immer mit when, at oder whenever gekennzeichnet.
Ich stelle mir das immer tatsächlich vor wie ein Fallschirmspringer, weil der Fallschirmspringer sieht komplett anders aus. Also ist das ganze Gebilde Fallschirm plus Mensch sieht anders aus beim Sprung aus dem Flugzeug als das, was dann landet. Also es ist noch, man sieht ja das Grundgerüst immer noch, nämlich den Menschen und den Fallschirm. Aber einmal ist es einfach nur irgendein Dude mit einem Rucksack und nachher ist es jemand, der auf einer Wiese steht und ungefähr 35 Quadratmeter Stoff hinter sich herschleift. Das wäre so immer mein Bild von dem Klon. Weil der wird ja auch erst beim Sprung zu dem, was er dann unten ist.
Also bei dir springt jemand aus mit einem Fallschirm runter und das ist doch ein Kerl. Und du gehst hin und da ist einfach ein riesen Dino da. Ja. So, wo kommt der her?
Wenn du dir noch überhaupt keine Sorgen machst, sondern du siehst nur diesen schwarzen Punkt am Himmel. Ja, das ist ein Fallschirmspringer. Dann siehst du den größeren weißen Punkt, weil der Fallschirm aufgeht. Und dann, wenn du auf 500 Meter ran bist, siehst du, dass ein scheiß T-Rex unten an dem Fallschirm dranhängt. Ich möchte das eigentlich nie erleben, aber ich möchte es gleichzeitig unbedingt erleben.
Colossal Dreadmore could never.
Ja, wir können, glaube ich, direkt zu F weitergehen, denn das, was wir da haben, hängt mit ETB zusammen. Flicker. Flicker ist auch eine interessante Sache, da kann uns Flo gleich noch was dazu sagen, aber generell bedeutet Flicker erstmal, dass man eine Karte kurz aus dem Spiel nimmt und dann kehrt sie zurück, was hauptsächlich dafür da ist, um ETBs erneut auszulösen. Man kann es allerdings auch benutzen, um Kreaturen vor Zaubern zu retten. Es ist ein eigenes Subtheme in Commander, also es gibt eigene Flicker-Decks. Fritz ist ein großer Fan zum Beispiel von Flicker. Und die Farben dafür sind meistens weiß und blau. Und das ist so, was man jetzt grob erstmal zu Flicker wissen muss. Flicker wiederholt quasi den Wert von einer Karte, wie Flo vorhin gesagt hat. Diese eine Kreatur, die ihren Wert schon hatte, indem sie einfach nur ins Spiel kommt, hat diesen Wert mehrere Male, weil man sie immer und immer wieder ins Spiel bringt.
Ohne dabei erneut die Mana-Kosten zu bezahlen, meistens. Also eigentlich immer, weil man zahlt ja nur den Flicker-Spell oder Blink-Spell. Was ist für euch jetzt Flicker und was ist Blink?
Genau. Also ich benutze Synonym, weil ich da einfach ein Bauer bin. Für mich ist das Flicker und Blink, also es geht ja auf spezifische Zaubersprüche zurück, die Terminologie. Aber ich benutze immer Flicker und Blink, ich benutze es einfach Synonym, obwohl es natürlich Unterschiede gibt, wann die zurückkommen.
Genau. Grundsätzlich kann man bei Flicker sagen, es kommt sofort zurück, nachdem der Spell resolved hat. Ein Blink-Spell bringt es erst am Ende der Runde, am Ende der nächsten Runde zurück oder am Anfang von einem späteren Zeitpunkt.
Genau, es ist quasi das Gleiche, bloß dass halt irgendwie das eine verzögert zurückkommt. Heißt, es kann es zum Beispiel vor Boardwipes schützen, während zum Beispiel der Flicker-Spell dich zwar vor Targeted Removal schützt, weil die Kreatur zum Beispiel das Spielfeld verlässt, wiederkommt und damit eine andere Instanz ist, als sie vorher war und der Spell, der das angezielt hat, das nicht mehr sieht, dass es das Gleiche eigentlich ist. Während du somit aber nicht einem Boardwipe aus dem Weg gehen kannst, weil deine Kreatur geht und kommt wieder und dann passiert der Boardwipe trotzdem und dann ist sie auch hinüber. Dann hast du zwar den Value nochmal gehabt vielleicht, aber die Kreatur ist tot.
Ja, und wie eben gesagt worden ist, wenn was geflickert wird, zählt es als anderer Gegenstand, es sei denn, es tut's nicht. hallo Skullbriar und Commander Klaus.
Es muss dann aber dabei stehen. Ist wichtig für Ausnahmen. Meistens steht's dabei.
Also es ist immer noch ein anderer Gegenstand zum Thema Target Removal. Es kann bloß seine Marken behalten im Fall vom Skullbriar.
Ja.
Zum Thema
Ausnahmen. Tolle Ausnahmen, ja. Genau, das meinte ich ja. Und der Commander, der geflickert wird, ist immer noch dein Commander. Auch wenn, naja. Auf das müssen wir jetzt nicht unbedingt eingehen. Aber das Interessante an Flicker ist eben, dass sehr oft dieser Unterschied nicht gemacht wird, wann ist, was ist Flicker, was ist Blink. Und wann ist eigentlich eins besser als das andere? Also, zum Schutz ist Blink meistens besser, für Kombos, für aggressivere Pläne. Als Winning Game Plan ist Flicker normalerweise stärker. Was man auch machen kann, indem man zum Beispiel die Gruppe unterstützt, weil ein Flicker-Effekt und ein ECB-Effekt muss ja nicht unbedingt negativ für alle sein, sondern er kann auch in die Group-Hug-Schiene gehen. Geh wie Group-Hug.
Geh wie Group Hug oder geh wie Gay Kings in diesem Fall, weil die das Aushängeschild von Group Hug sind. Kynaios und Tiro of Meletis. Vierfarbige Commander. Ohne Schwarz drin. Deswegen habe ich auch mein Deck mit denen gebaut. Und was die machen, die sagen halt, dass zu Beginn des Endsteps jeder, dass man selber eine Karte ziehen kann und jeder Spieler kann dann entweder ein Land von der Hand aufs Feld legen. Oder wenn er es nicht gemacht hat, eine Karte ziehen und man selber kriegt halt beides. Das ist so ein bisschen beispielhaft für Dinge, für die Art, wie Group Hug funktioniert. Und wie Freddy gesagt hat, also die wörtliche Übersetzung ist Gruppenumarmung. Es ist so ein bisschen die nette Art zu spielen. Man gibt allen Leuten was. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Rites of Flourishing. Das sagt, jeder darf zu Beginn des Zuges eine zusätzliche Karte ziehen und ein zusätzliches Land spielen. Group Hug ist eine eigene Strategie. Group Hug, es gibt auch sehr dedizierte Group Hug Commander, jetzt eben wie Kynaios und Tiro oder der Celestia Flumpf aus Baldur's Gate, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber im Zweifel ist es. Und Group Hug ist eine ziemlich umstrittene Strategie, weil. Ja, sagt ihr doch mal, warum Group Hug eine umstrittene Strategie ist.
Group Hug per Definition ist etwas, was eben jeden Spieler und jede Spielerin einen Vorteil bringen soll, ungeachtet von den Board State. Und deswegen ein Wheel-Effekt, also etwas, was jeden die Handkarten abwerfen lässt und dann 7 neue Karten nachzieht, ist eben kein Group-Hug-Effekt, weil es durchaus andere Spieler und Spielerinnen belohnt, die zum Beispiel ihre Hände geleert haben, versus die, die ihre Hand behalten haben und viel mehr Karten dadurch abwerfen. Gleichzeitig kann man damit eben Pläne ruinieren. Also auch wenn All Players machen, was draufsteht, heißt es nicht, dass es automatisch ein Group-Hug-Effekt ist. Group-Hug-Effekte wie Rites of Flourishing sagen tatsächlich, jeder Spieler darf eine Karte extra ziehen und ein Land mehr spielen. Grund, weswegen das so eine umstrittene Strategie ist, weil es eben mit den grundlegenden Dynamiken von Ressourcenmanagement in Magic the Gathering da reingrätscht. Und das Ressourcenmanagement ist zum Beispiel genau was zum Beispiel Aggro-Strategien extrem wichtig haben, die oft mehr Schaden von jeder Spieler darf 3 Karten ziehen erhalten, als man denkt.
Ja, andererseits, Supercharged ist halt auch alle Strategien gleichzeitig. Das heißt, es kann auch einfach mal passieren, dass irgendjemand total abgeht und sein Spiel innerhalb von einem Zug gewinnt, weil er halt gerade zufälligerweise doppeltes Mana hat, dank dem Grouper-Player oder den so viele Karten nachziehen darf, wie er vorher nicht damit gerechnet hat und in seinem Deck gar nicht möglich wäre. Oder in ihrem Deck. Also Grouper ist immer eine gefährliche Strategie, finde ich.
Vor allem ist es sau schwer, das tatsächlich zu piloten.
Ja, das zum einen, also es ist wirklich schwierig, finde auch ich, ein Grouper-Deck zu bauen. Das ist nichts, was ich jemandem direkt zum Start empfehlen würde. Es ist natürlich so, in einer Umgebung, wo man einfach nur ein bisschen vor sich hinspielen will und sagt, das ist mir eher wichtig, dass alle Leute ihre Sachen spielen können und Spaß haben, ist natürlich ein Grouper-Deck am Tisch sozusagen der Dünger für die anderen Decks. Aber oft sind die halt auch nicht differenziert, diese Grouper-Karten, weil die sagen halt wirklich, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, jeder Spieler macht X oder macht doppelt X oder macht dreifach X. Und das heißt, der sowieso schon am Abgehen ist, meistens der kriegt davon einen riesig brutalen Vorteil. Und die anderen Leute sind zwar auch gebufft, aber halt nicht so stark wie die Person, die eh schon vorne liegt. Deswegen sind Kenaios und Tiro auch direkt ein bisschen ein andersartiges Beispiel dafür, weil die versuchen zumindest es anders zu machen, weil die Person, die als Commander hat, darf halt eine Karte ziehen und ein Land ausspielen und alle anderen dürfen nur das eine oder das andere machen. Es ist nicht super relevant am Ende, weil die Leute werden immer das machen, was am besten für sie ist. Aber es ist zumindest der Versuch, dafür zu sorgen, dass es nicht einfach nur wild in die Gegend feuert mit Geschenken.
Was ich mal gebaut hatte, als wir sehr viel zu 5 oder zu 6 gespielt hatten, mit dann so Hidden Partners und so Geschichten, also wo dann du Allianzen fest in deinen Spielmodus integriert hast und nicht einfach jeder gegen jeden ist. Ein Hack-One-Guy or Girl Deck zu spielen, wo halt nur Sachen draufstehen wie ein Spieler nimmt eine Karte aus seinem Friedhof auf die Hand und du machst irgendwas dafür. Da gibt's diese Advokaten aus irgendwie Abrechnung oder so. Die haben mich auf die Idee gebracht und dann gab's da ganz viele verschiedene Effekte, die du halt nutzen kannst, um wirklich einen Menschen zu superchargen und alle anderen, ja, die gehen halt leer aus quasi.
Das Vassallen.
Warte genau. Mal, ich bin ein Ritter, ich schwöre dir die Treue und go.
Gut, wir könnten auch über Emperor reden, aber dann wären wir in einem Sexspieler-Format und das ist hier nicht der Emperor-Podcast.
Das übrigens, weil du es gerade gesagt hast, Flo, es gibt natürlich auch Karten wie Skullwine, da die sagen, wenn die ins Spiel kommen, das ist ja das genau, was du meintest, dann sucht man sich halt jemanden aus und beide haben diesen Effekt. Aber das ist ja tatsächlich, das wäre ja wieder eine clevere Art von Group Hug, weil man kann ja dann schauen, selbst wenn man nicht verbündet ist, selbst wenn man im Jeder-gegen-jeden-Modus ist, kann man ja genau die Person anvisieren, die Lösung zum Beispiel für ein bestimmtes Problem jetzt im Friedhof hat, weil beide Spieler dürfen dann eine Karte aus dem Friedhof zurückholen. Das heißt, das ist im Grunde schon eine fortgeschrittenere Art von ich gebe jemand anderem ein Benefit, weil davon hat man ja in dem Fall was. Ich glaube, eine Karte, die einfach sagt, jeder holt was aus seinem Friedhof zurück, das wäre sehr, sehr gefährlich.
Vor allem, weil man ja sehr oft mit auch wichtigen Karten im Friedhof endet, wenn man gewisse alternative Kosten zahlt, wie zum Beispiel Hybrid-Mana. H für Hybrid-Mana.
H für Hybrid-Mana. Es ist auch H für Streit unter Commander-Spielern eigentlich. Ständiger Streit unter Commander-Spielern. Ich glaube, Flo kann uns gleich technisch noch mal was zu Hybrid-Mana sagen. Ich gebe nur kurz den Einstieg. Hybrid-Mana erkennt ihr an dem zweigeteilten Mana-Symbol. Zum Beispiel auf der Karte Dryant Militant. Was die macht, ist wurscht. Es geht nur darum, die kostet halt entweder ein Grün oder ein Weiß. Aber du kannst Grün oder Weiß bezahlen. Und der Streit in Commander geht eigentlich drum. Erlaubt sind diese Karten nur in den Decks, die beide Farben abdecken, die abgebildet sind. Der Streit ist eben, warum ist das so? Warum kann ich das nicht einfach in einem weißen oder in einem grünen Deck spielen? Also da gibt's hitzige Debatten. So wie es jetzt ist, dürftet ihr halt zum Beispiel diesen Dryad Militant nur in einem Celestia-Deck spielen oder in einem Deck, das mindestens Celestia-Farben ist und nicht einfach in einem Mono-Grün oder in einem Mono-Weißen. Und jetzt, Flo, kannst du vielleicht kurz einen Einblick geben, als mit deinem Judge-Wissen, was ist das Problem an Hybrid-Mana und wie das die Karte verändert?
Ja, im Prinzip ist es halt, es ist quasi das, die Design-Seite von Magic versus die, das Commander Rules Komitee quasi. Die Design-Seite hat gesagt, wir designen Karten so, dass sie einfach in zwei verschiedenen Farben unabhängig voneinander gespielt werden können. Das heißt, wir geben, es gibt diesen 3-Mana Rot-Weiß-Rot-Weiß, also für 5 Mana insgesamt, diesen extra Combat-Step-Spell, den du im normalen Magic halt für Weiß-Weiß zahlen kannst, für Rot-Weiß, für Rot-Rot. Und das heißt, du könntest ihn halt eigentlich ja auch in ein Mono-Weißes Deck tun, weil du kannst ihn ja bezahlen. Allerdings sagt halt das Rules-Komitee halt, ja, das ist jetzt Farbidentität und die sagen halt, das ist Hybrid-Mana ist und Rot und Weiß. Während die Designer Hybrid-Mana eigentlich sich ausgedacht haben als oder, also als Rot oder Weiß. Genau, ich stehe auf der Oder-Seite, aber ich halte mich da an die Regeln, die existieren.
Hybrid-Mana ist wichtig, weil es ist eine Regelfrage, die technisch gesehen geklärt ist aktuell, aber immer wieder zu Debatten kommt. Und ganz wichtig ist, ihr seid immer auf der falschen Seite. Und es liegt daran, weil das eine Mechanik ist, die nur objektiv geklärt werden kann. Weil du hast die einen Seiten, die sagen, ja, aber wenn ich ein mono-weißes Deck baue, wieso sollte mein Spell von Hydroblast gecountert werden? Eine Karte, die nur blaue Spells countern kann. Naja, eigentlich nicht, weil man ist ja mono-weiß. Und es gibt halt keine aktuell keinen normalen Weg, darum zu kommen, aber es gibt einen. Und zwar ist, man fragt halt einfach die Leute, ob man das spielen kann und wie das in der Playgroup ausgemacht wird, weil es ist tatsächlich eine Wahl, die, egal wie es geändert wird, wird nicht jeder zufrieden sein. Ich schätze mal, egal wie es aussieht, werden 40% unzufrieden sein. Ob es jetzt geändert wird oder nicht geändert und den 20%, denen es scheißegal ist. Oder vielleicht eine andere Prozentzahl. Es ist einfach eines dieser Themen, wo beide Parteien etwa gleich groß sind für und gegen die Änderung.
Ja, also wie Freddy gesagt hat, fragt einfach. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurem Deck für den Rest-in-Peace-Effekt die Dryad Militant drin habt und sagt, ich habe nur diese eine Karte drin, die Hybrid-Mana in meinem weißen Deck hat. Ich kann die aber auch austauschen, wenn ihr wollt. Und ihr fragt das einfach vor dem Spiel, dann ist die Sache sicher geklärt. Und dann können alle anderen ja sagen, ob sie das gerne möchten oder nicht. Das einfach so anzunehmen, das ist so eine. Also wir sind heute noch nicht bei R und bei der Rule Zero, aber generell reden hilft viel bei Commander und es vorher zu klären ist sehr, sehr nützlich, weil einfach mit irgendwelchen Annahmen ins Spiel zu starten und die Leute dann die Überraschung erleben zu lassen, wenn sie halt kommt, ist selten so richtig cool. Außer man spielt dann plötzlich eine Grouper-Karte als Überraschung. Das gefällt den meisten Leuten, aber da sind wir ja schon vorbei.
Vielleicht sollte man sich dann Interaktion offen lassen für die Dryad Militant, oder?
Sollte man vielleicht. Interaktion ist nämlich eine ganz wichtige Sache. In Magic allgemein, aber natürlich auch in Commander, weil man mehr Interaktion braucht, weil man mehr Gegner hat. Aber was ist Interaktion?
Als Interaktion würde ich alles sehen, was halt nicht nur dein eigenes Board beeinflusst, sondern halt in irgendeiner Form den Gegner. Also das Board vom Gegner, die Hand vom Gegner, gegnerische Lebenspunkt eventuell. Na, Interaktion ist mehr so. On the stack zum Beispiel, Counterspells sind Interaktion, Removal ist Interaktion, Boardwipes sind Interaktion. Genau.
Discard ist Interaktion.
Discard, ja, stimmt, ja.
Genau. Alles, was mit den Ressourcen anderer Spieler und Spielerinnen halt interagiert, Dinge macht mit ihnen. Und meistens ist das alles von Board bis zur Hand bis zum Friedhof.
Ja, bei Board würde ich allerdings einschränken, weil, also wenn du, es gibt natürlich, wir waren ja schon bei ETB, wenn du ein Board hast, das viele ETB-Effekte bringt, dann ist es ein sehr interaktives Board. Wenn du einfach nur lauter 2-2-Bären auf dem Feld hast, ist deren Interaktion relativ schnell erschöpft darin, dass sie entweder blocken oder angreifen können. Und deswegen würde ich das in vielen Fällen würde ich jetzt einfach nur Kreaturenexistenz auch wenn sie angreifen können und natürlich damit, wie Flo gesagt hat, theoretisch gesehen mit den Lebenspunkten von jemandem interagieren, würde ich das jetzt nicht unter Interaktionen fallen lassen, weil die sind halt nur da und man dreht sie hin und her.
Alles klar.
Also das ist schon, das ist quasi die niedrigste Form der Interaktion, ist jemanden in die Fresse zu hauen. Aber da passiert ja auch sonst nicht viel, außer dass halt ein Bär kommt und dir voll eine mit der Pranke mitgibt. Sagt jemand, der noch nie von einem Bären mit der Pranke geschlagen wurde. Ich glaube, es ist die schlimmste Art von Interaktion auf der ganzen Welt.
8 Grizzly Bears. Schauen wir mal, wie man dann noch schaut, ob das Interaktion ist oder nicht.
Aber generell ist es wichtig, Interaktion in seinem Deck zu haben. Flo hat es ja schon zusammengefasst, also erstmal, was es alles sein kann. Es ist halt wichtig, dass man nicht passiv Situationen gegenübersteht. Dafür steht im Grunde dieser ganze Mantelbegriff Interaktion. Das ist nur dafür gedacht, dass man eben nicht immer Opfer der Umstände ist, sondern selber eingreifen kann. Und wenn es nur ist, dass man halt einen Bounce-Effekt hat und die wichtigste Kreatur, die man selber hat, zum Beispiel im Zweifelsfall vor einem Board-Vibe retten kann. Aber man kann was tun. Man muss nicht einfach zuschauen, wie der andere Spieler seinen Zug macht. Und wenn der Zug fertig ist, dann schaut man sich sein Board nochmal an und sieht, was damit passiert ist und muss dann damit weiterarbeiten und kann sich nicht beschweren, weil man nichts tun konnte.
Und vor allem ist Interaktion wichtig, weil wir gehen jetzt halt mal davon aus, jeder Spieler und jede Spielerin hat vor, als Ziel, dass jeder das machen kann, was sie machen wollen. Was ist aber, wenn eine Person am Tisch ist, die, was sie machen möchte, die anderen dann einschränkt, inklusive einer selbst? Also wir reden jetzt halt hier mal von Effekten, die andere Effekte negieren, wie jetzt halt alle schnorren, oder permanent Boardwipes machen, um aus den Friedhöfen von anderen zu reanimieren. Dann macht ja die eine Person das, was sie machen möchte, aber sie hindert ja trotzdem einen, das selbst durchzusetzen. Und deswegen ist eben die Interaktion wichtig, dass im Verlauf von einem Spiel doch jeder alles machen kann, weil dann hatte die eine Person Spaß mit ihrer Elle-Schnorren und sowas, wurde dann aber zerstört, gehandelt, Friedhof exiled. Und jetzt ist es mein Zug daran, mein Zeug durchzuziehen.
Ja, ich bin immer ein bisschen auf der Seite von relativ wenig Interaktion tatsächlich. Also ich spiele schon auch mein Share an Interaktionen, aber es gibt Leute, die da eskalieren halt viel mehr, spielen halt tatsächlich irgendwelche Control-Decks oder so. Und ich bin halt meistens mehr so, okay, je mehr Threats ich aufs Board lege, je mehr Fragen, die beantwortet werden müssen, desto mehr Antworten müsst ihr haben. Und wenn ihr die nicht habt, dann irgendwann gewinne ich mit meinen Fragen, die ich euch stelle die ganze Zeit.
Du schaffst also Probleme für die anderen.
Genau.
Danke.
Ich bin der Problembär.
Aber auch du hast ja gesagt, du bist ja nicht komplett ohne Interaktion, weil, also wirklich ganz ohne, wird euer Deck euch auch wahrscheinlich schnell langweilen, weil dann seid ihr halt wirklich immer darauf angewiesen, dass es entweder wirklich gut funktioniert oder ihr schaut halt auf euer Board und ja, schaut Runde für Runde auf euer Board und da passiert halt nur zu 25% das, was ihr wollt. Und 75% haben die anderen Leute ihren Spaß mit euren Kreaturen und klauen die und zerstören die und reanimieren die oder machen was weiß ich was damit. Deswegen, ganz ohne geht's nicht. Es gibt zum Beispiel, ich hatte letztens erst ein Spiel, da hatte ich die Fires of Invention draußen. Das ist eine Karte, die sagt, du kannst nur in deinem Zug spielen. Und dafür kannst du immer 2 Spells quasi kostenlos spielen. Das war auch irgendwie mal cool, das zu machen, aber man merkt schnell, auch das gehört zur Interaktion, wenn du dich selber ausschließt aus anderen Zügen, dann stehst du halt öfter mal da und bist halt leider nur Zuschauer, während Leute deine Sachen kaputt machen. Und das snervt schon ein bisschen.
Ja. Vor allem, wenn dann ein Gegner, ein Commander alleine Interaktion mit sich bringt. Once again, alle Schnorren schaltet gegnerische End of the Battlefield-Effekte aus. Wenn man einen End of the Battlefield-Effekt Deck baut oder einen Flicker-Deck, dann bitte habt Removal, das nicht nur auf End of the Battlefield funktioniert, weil sonst kann jemand seinen ganz normalen Commander spielen und mich komplett rausböllern. Gleiche wie ich habe den neuen Nemata gebaut aus Dominaria United, der halt sagt, dass alle gegnerischen Kreaturen, wenn sie sterben, ins Exil geschickt werden. Ein Dice oder Ghost to the Graveyard Deck funktioniert halt nicht, weil ich sie alle ins Exil schicke
Ja.
stattdessen. Habt also was, was nicht unbedingt aus dem Friedhof kommen muss, um was zu töten. Ich meine, Carrionette ist immer noch eine geile Karte, aber habt auch
Also
eine Reichweite.
ich glaube, man kann den Punkt I Interaktion um den Punkt V vielfältige Interaktionen ergänzen. Wie Freddy gesagt hat, es ist schon gut, wenn man auch einfach mal ein Instant drin hat in seinem ETB-Deck. Sonst, ja, es ist ein totaler Feel-Bad-Moment, wenn es was gibt, was einem das eigene Deck und die Strategie zerschießt. Aber in dem Fall muss man, also bin ich relativ hart, da muss ich sagen, okay, selber schuld. Es ist immer der Fall, es kann immer der Fall eintreten, dass du es einfach nicht ziehst. Dann hast du Pech gehabt, aber das ist halt so bei Magic. Aber wenn du von vornherein in diesen Kampf reinkommst und sagst, na gut, ich habe einfach keine Abwehrmaßnahmen gegen XY dabei, und dann reicht schon, wie eben in Freddys Beispiel, die Elle Schnorren. Ja, gut. Also was willst du dann machen? Dann hast du ja dein Deck einfach zum Verlieren in den Kampf geschickt.
Aber das heißt nicht, dass ihr absolut optimiert spielen müsst.
Nein.
Ist vielleicht auch
Es
bitter.
ist nur ein bisschen drauf achten, hilft dem eigenen Spielspaß
Ich
sehr.
versuche gerade einen Ball euch
Ach, du willst mehr
zuzuspielen.
Cenk gespielt sehen?
Was? Bälle? Ah.
J
Ich dachte, du meinst mich, weil ich auch mit. Und meine Decks sind oft Cenk.
Du spielst auch mit Bällen. So.
Ich spiele. Nein, ich habe eine grundsätzliche Regel, dass ich Spiele, bei denen Bälle zum Einsatz kommen, nicht mitspiele.
So,
Finde ich
jetzt
fürchterlich.
denke ich an Clueless.
Ich möchte das einfach
Back
nicht.
aus my social life.
Aber Cenk. Cenk ist auch wieder ein sehr großer Überbegriff, denn das eine Freude ist des anderen Cenk. Im Großen und Ganzen, es ist halt Müll. Das wird meistens benutzt, um Decks zu beschreiben. Ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel. Ladies Looking Left Decks sind eher in der Chank-Kategorie einzuordnen. Die folgen halt einem Prinzip. Zum Beispiel sind nur Karten, außer Länder wahrscheinlich, auf denen Frauen drauf sind, die nach links gucken. Das ist witzig für den, der es gebaut hat. Es ist witzig für den, der mit ihm am Tisch sitzt. Es heißt aber in den allermeisten Fällen auch, dass dieses Deck natürlich essentielle Commander-Grundregeln verletzen muss, weil es wird nicht für alles eine nach links schauende Frau geben. Da sind wir wieder bei der Interaktion, dann fehlt dir halt irgendwas, weil du kannst dieses Problem nicht mit einer nach links schauenden Frau lösen. Da musst du darauf hoffen, dass es halt nicht auftaucht, das Problem.
Ich glaube, du kannst mittlerweile jede Antwort, ja, alles handeln mit einer links schauenden Frau. Da gibt es zu viele.
Okay, gut, dann ist es vielleicht, aber ihr versteht, was ich damit meine. Also man setzt sich enge Grenzen oder man sagt, ich. Der alte Mishra zum Beispiel, der im Prinzip nur damit funktioniert hat, dass es halt wie beim normalen Magic mehrere Karten von einem, also mehrere Versionen einer Karte im Deck gab, den in Commander zum Laufen zu bringen. Also du kannst ihn schon benutzen als Commander, aber du bindest dir halt beide Füße zusammen und die Hände hinter den Rücken. Wäre für mich eher die Chank-Kategorie. Ich weiß, dass mein Riesendeck für manche Leute Chank ist, weil da sind halt einfach oft ist ein Riese an der Stelle, wo auch eine bessere Karte sitzen könnte. Aber es ist halt ein Riese und die bewusste Entscheidung ist, in diesem Deck hauen die Riesen auf die Fresse.
Ja, Cenk ist, denke ich, abhängig vom Power-Level, was man so generell spielt. Also wie deine Gruppe so drauf ist. Ich meine, du kannst, glaube ich, generell in einer sehr guten Gruppe, kannst du was als Cenk bezeichnen, wo du in einer anderen Gruppe noch total gut mitspielen kannst. So. Genau, aber prinzipiell so solche Tribal-Geschichten, die dann irgendwie eben Leute mit Hüten auf oder Leute, die auf Stühlen sitzen. Oder
Oder undersupported in Tribes oder Tribal
ja, genau.
Tribal.
Wobei das ist schon wieder, finde ich, Tribal ist so stark wieder, dass es gar kein Check sein muss.
Ja, aber nur wegen Morophon
Ja.
und ganz ehrlich, wer Morophon spielt, hat Probleme.
Okay, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, an dem Freddy irgendwelche Leute
Muss
niederrantet.
halt sein.
Ihr habt das über euch selber gebracht, Morophon-Spieler. Ihr habt das hier gehört und vermutlich nach Freddys Ansicht verdientermaßen.
Ich würde halt sagen, Jank ist halt alles, was, ich sag mal, offensichtlicher suboptimal ist. Was vielleicht Karten, die aus einem sentimentalen Wert drin sind. Ich weiß, dass Ink Eyes nicht die beste Karte ist in einem Magic the Gathering Deck. Sie ist eine spielbare Karte, aber nirgends wird die die beste Karte sein. Ich liebe sie trotzdem und werde sie definitiv in jeden meiner Rattendecks einbauen. Ich liebe diese Karte vom Artwork, vom Style. Unglaublich. So, dass diese Karte, ich weiß, dass sie jank ist, aber es gibt auch einen Platz dafür, weil solange man nicht das optimierteste Commander spielt, also CEDH und Fringe CEDH, ist für alles Platz. Dann kann ich an den anderen Ende was in meinem Deck stärker machen, um für eben meine Liebe zu Ink Eyes das auszugleichen.
Ja, ich glaube, man kann generell zu das, was du gerade gesagt hast, Freddy, beschreibt Cenk ganz gut, wenn nämlich für mich ist Cenk was, wenn diese Entscheidung, die du gerade gesagt hast, ich habe eine Karte, die ich mag, die ist aber suboptimal an der Stelle, wenn das nicht nur einmal passiert in einem Deck. Weil es ist vollkommen okay, eine Pet-Card in einem Deck zu haben, wenn man sagt, das ist die allererste Karte, die ich jemals auf einem Pre-Release geöffnet habe, die ist halt in jedem meiner Decks drin, aus irgendeinem Grund. Es macht aber nicht daraus automatisch ein Chank-Deck. Aber wenn du wirklich an mehreren signifikanten Stellen sagst, okay, es ist jetzt hier wichtig, dass an dieser Stelle ein Rattenzauberer eingesetzt wird, dann kommst du in den Schenkbereich, weil dann kannst du irgendwann einfach nicht mehr sagen, dass du, also du hast natürlich, du wirst immer versuchen, ein bisschen Nutzen draus zu ziehen, aber du hast so viele Abstriche gemacht, dass du in meinen Augen definitiv im Schenk-Territorium bist, was überhaupt nicht schlecht ist, denn es ist cool, Schenk-Decks zu haben. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sie dann wieder auflöst, wenn man sie einfach nur gebaut hat, 4-5 Mal damit gespielt und dann weg damit. Man kann damit so viel Quatsch ausprobieren. Das ist ja das Schöne an Commander.
Meine Five-Color-CRPG-Party-Deck.
Ist es Cenk? Aber bei dir funktioniert
nicht. Ja, es funktioniert
trotzdem. Das ist das Problem. Freddy kann man zum Beispiel keine Cenk-Decks bauen lassen, weil Freddys Decks sind dann immer noch, die funktionieren einfach immer.
Das hat aber ein Thema.
Hat ein Thema, ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich produziere objektiv mehr Cenk als du, Freddy. Gut. Jetzt ist was, da seid ihr beiden wahrscheinlich besser drin als ich. Kavi Combo. Das kann ich nämlich nicht so gut. Dafür bin ich zu ungeduldig. Und manchmal auch einfach ein bisschen zu doof.
Combo, ja. Also ich habe tatsächlich noch nie einen echten Combo-Commander gespielt. Also jemanden, der darauf auslegt, eine 2-Karten- oder 3-Karten-Combo zu ziehen und damit zu gewinnen. Ich habe immer wieder Combos in meinen Decks. Das sind dann aber meistens so 3-4 Karten, manchmal brauchst du noch eine 5. dazu, um dann halt irgendwie Infinite zu gehen, um irgendwas zu tun. Genau.
Grundsätzlich gibt es 2 Arten der Combos. Eine ist Infinite und eine, sag ich mal, ist Synergy Plus. Infinite ist eine Reihe an Karten, die zusammen so interagieren, dass sie sich mehrfach wiederholen können. Und das so oft, wie man eben möchte. Eines der klassischen Kombinationen aus einem anderen Format ist Pestermite und Splinter Twin. Splinter Twin ist eine Aura, die einer Kreatur gibt, dass sie sich tappen kann, um eine Kopie davon zu erschaffen für die Runde. Und Pestermite, wenn sie reinkommt, enttappt eine Kreatur. Wenn ich also Pestermite und ausrüste mit dieser Karte, kann ich mit der reinkommenden Pestermite mein ursprüngliches, enchantetes Pestermite wieder enttappen und dann wieder tappen, um eine neue Kopie reinkommen zu lassen. Das kann ich so oft machen, wie ich möchte, die ganze Zeit. Das geht auf die Infinite raus. Wenn ich aber zum Beispiel Scapeshift spiele, eine Karte, die mich so viele Länder opfern lässt, wie ich habe, und dann so viele ins Spiel bringen, und ich suche mir einen Valakut, der 3 Schaden macht jedes Mal, wenn ein Mountain das Spielfeld betritt. Und gleichzeitig suche ich mir 9 Mountains und was als eine 2. Kopie von Valakut reinkommt und was auch immer. Dann habe ich immer noch eine Combo, die, sage ich, ist aber Synergie Plus, weil sie macht halt so 69 Schaden, sage ich jetzt einfach mal. Punkt. Die kann ich verteilen, wie ich möchte. Sie sollte das Spiel gewinnen, muss es aber nicht. Aber gibt einen so einen starken Vorteil, dass man wahrscheinlich danach das Spiel gewinnt.
Generell ist Combo auch einfach, also Combo deckt schon vieles ab, weil natürlich Combos gibt's, hat ja Flo schon gesagt, in unterschiedlich großer Kettenlänge sozusagen. So komplizierte Combos haben halt viele Teile, unkomplizierte Combos haben nicht so viele. Das sagt jetzt erstmal auch noch nichts über die Unterscheidung von Freddy aus, weil es gibt mit Yawgmoth zum Beispiel auch durchaus Combos, die haben ein bisschen mehr Teile, aber sind trotzdem Infinite. Und es gibt sehr einfache Infinite-Kombos, die brauchen im Grunde nichts, um zu funktionieren. Das, man wird Kombos so oder so begegnen, wenn man Commander spielt. Also auf einem Low-Key funktionieren natürlich das, was Freddy gesagt hat, diese Synergie Plus. Das gibt's einfach in vielen Decks, weil natürlich Synergien in Decks, die gut funktionieren, drin sind. Und diese Synergie Plus sorgt natürlich dafür, dass, wie der Name ja sagt, dass deine Synergien einfach ein bisschen besser sind als die der anderen oder die halt einen größeren Vorteil bringen. Das heißt, dem wird man immer wieder begegnen. Bei Infinite-Kombos ist es ein bisschen anders, weil da gibt es auch viele Spielgruppen, die sagen, wir möchten das nicht. Also ich glaube, in keiner meiner Spielgruppen sind Infinite-Kombos jetzt explizit erlaubt. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn jemand damit das Spiel gewinnt. Ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, egal. Wenn man das viermal an einem Abend mit dem gleichen Deck macht, ist halt langweilig in meinen Augen. Also für die anderen, für den, der spielt, kann das immer cool sein. Das ist auch schön zu sehen. Das ist einfach das A-Team-Prinzip. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das liegt Kombos und Combo-Decks einfach zugrunde. Man legt die Zahnräder hin und dann freut man sich, wenn alle einmal klickend ineinander greifen und die Gegner explodieren.
Ja, wie gesagt, ich finde es relativ wichtig, wie groß die Kombo ist. Also wie viele Karten es braucht und ob du danach tutorst oder nicht. Wenn du dein Deck jedes Spiel nach den gleichen zwei Karten durchsuchst und mit diesen zwei Karten ein Spiel gewinnst, finde ich das relativ fad. Weil dann kann ich auch irgendwie, was weiß ich, Modern spielen oder Legacy oder was auch immer. CDH. wo halt die Decks drauf ausgelegt sind, das zu tun, aber halt in so einem, ja, mehr Casual-Meta. Finde ich schon besser, wenn es die Kombos vielschichtig sind, also viele Karten brauchen, die du, also ich tutore auch meistens nicht danach. Also es gibt, glaube ich, ein Deck, wo irgendein Kreaturentutor drin ist oder so. Und genau, das ist dann der wichtige Punkt, dass du die dann irgendwann zusammenfindest und dann kann was passieren, damit du halt auch mal ein Spiel gewinnst, wenn du 5, 6 Karten ans Board gebracht hast und zwischendurch keine gebotwebt hat und so. Ist das schon fair, finde ich.
Die Consistency ist in dem Fall quasi oft das Problem. Das ist ja, es gibt ja mehrere solche Dinge, die an sich nicht unbedingt das Problem sind, aber halt, wenn sie zu häufig auftreten. So. Wenn eine Infinite passiert, weil 3 zufällige Karten, eine vielleicht von einem anderen Deck geklaut, 3 ist, dann ist es halt so. Da passiert es und vor allem, dann hat man meistens halt schon ein Spiel hinter sich. Wenn ich aber mein Minsk Beloved Ranger Deck an einem normalen Nicht-CEDH-Tisch auspacke und dann fehlt den Leuten die Interaktion damit, so dass ich jedes Mal meine Infinite Combo durchziehen kann, dann ist halt auch blöd. Dann spiele ich das dafür halt auch nicht.
Auch da gilt wie bei so vielen Sachen in Commander einfach drüber reden und auch da ist ein hilfreicher Tipp, einfach mehrere Decks mitbringen. Also es ist okay, wenn man ein cooles Combo-Deck hat. Es ist gut, wenn man dann noch ein anderes Deck hat, weil dann können die anderen Spieler auch sagen, nachdem man sie zweimal damit umgelegt hat und sie zum Beispiel einfach, nehmen wir jetzt mal Freddys Beispiel, wenn wir feststellen, weil wir nicht vorher gesprochen haben, wie stark unsere Decks sind, wurden wir zweimal von Minsk kaputt gemacht und haben halt nicht so wirklich eine Chance gesehen, was dagegen zu tun, dann könnten wir Freddy bitten, ein anderes Deck zu spielen und das wäre vollkommen okay und für Freddy wäre es auch okay, denn er hat ja schon gewonnen, er konnte seine Combo abfeuern, es ist für alle cool, deswegen, da hilft ein bisschen ganz einfache Vorbereitung, also zwei Decks mindestens mitbringen und halt einfach miteinander reden. Und es hilft auch den Leuten vorher zu sagen, wenn man Combo-Decks spielt, was die Combo ist. weil die müssen ja trotzdem zu dem Zeitpunkt Interaktion haben, um das eben kaputt zu machen. Man nimmt ihnen ja nicht, also die Überraschung kann funktionieren, das aber auch nur einmal. Und so sagt man ihnen halt, worauf sie achten müssen. Sie müssen aber trotzdem ja zu dem Zeitpunkt Interaktion haben und sie benutzen können. Also das finde ich ganz fair, wenn man einfach sagt, hier, Brian Stoutarm allein ist nicht so wild, aber ich habe den Serra Avatar drin, der kann den dann schleudern. Der hat so viel Stärke, wie ich Leben habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch dann sofort tot ist, ist sehr hoch. Und mein Leben verdoppelt sich danach. Dann wissen die schon ungefähr, was los ist, bei meinem Riesendeck zum Beispiel. Gut, wir sind fast durch. Wir haben noch zwei Sachen. Wir sind bei L wie Legendary Rule. Und das ist gleichzeitig eine der Regeln, die in den letzten, ja, sagen wir mal, 7 Sets mit am meisten gestretched wurde. Flo kann gleich noch ins Detail gehen dafür. Legendary Rule sagt im Grunde, Legendary Permanents können nur einmal auf dem Feld sein, also bei dir auf dem Feld. Und wenn zwei davon da sind, muss eins fort. Man darf aber auswählen, welches. Also eins muss dann wird gesacrificed. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt inzwischen sehr viele Karten, die sagen, das gilt nicht mehr, diese Regel. Dann darfst du so viele von, zum Beispiel so viele Kopien von deinem Commander haben, wie du möchtest, oder von anderen Legendary Creatures. Meistens sind es Kreaturen, weil wir uns in Commander befinden und die halt eben dann auch wichtig für die Decks sind. Aber ins Detail, glaube ich, kann Flo sagen, was bei der Legendary Rule passiert.
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz 100% sicher. Ich meine, die Kreatur wird nicht gesacrificed, also sie triggert keine Sacrifice-Trigger, sondern sie wird einfach in den Friedhof gelegt stattdessen. Genau, du suchst dir dann, und das passiert auch sofort, also du kannst da nicht irgendwie zwischenrein, du kannst das nicht irgendwie noch für einen Effekt wegopfern oder so. Aber mittlerweile hast du ja schon gesagt, dass es ganz viele Kopiefähigkeiten gibt, die dann sagen, ja, die kopierte Kreatur ist dann doch nicht legendary mehr. Das ist schon ganz spannend fürs Format. Ich glaube, Freddy hat da Meinungen.
Dass es Müll ist, ja. Ist eine Meinung.
Ja, ist auch eine legitime Meinung, finde ich. Ich bin da auch kein. Bei uns ist immer Fritz war der, der am Anfang gesagt hat, eigentlich finde ich das cool. Und inzwischen ist Fritz so, eigentlich finde ich das nicht cool.
Ja, wie gesagt, ich mochte, als es auf Sakashima war, weil das ist ja sein Ding, was der Sasa macht. Er ist so gut darin, Leute nachzuahmen, ja, dass du es vom Original nicht unterscheiden kannst. So wie random Kreatur von Chase, so wie random Leute aus Dominaria, so wie random. So, das nimmt doch eigentlich alles vom Sakashima weg, so von denen, was es einzigartig macht. Die Legendary Rule bezieht sich aber auch darauf, dass es eben auch Kreaturen, um Commander zu sein, legendary sein müssen. Und dass Planeswalker keine Kreaturen sind, also sind Planeswalker de facto auch keine Commander, es sei denn, es steht drauf.
Lesen hilft, in dem Fall. Und ja, vorhin Sacrifice war natürlich, das habe ich in meiner Flapsigkeit falsch gesagt. Das wusste ich, dass sie nicht gesacrificed wird. Die wird halt einfach kaputt gemacht und fliegt in den Friedhof. Aber der Trick ist ja, dass man wählen kann, welche der beiden es ist und dann immer die bessere Option nimmt. Nämlich im Zweifelsfall dann halt die ungetappte. Und das ist so, glaube ich, das, was man zur Legendary Rule sagen kann. Schaut einfach mal nach Sachen wie Mirrorbox oder Sakashima. Oder, wen gibt's noch alles?
Spark Double.
Es gibt sehr viele davon. Genau, ihr werdet dazu sehr viele Karten finden. Aber im Grunde gilt immer, wenn das nicht der Fall ist, wenn all diese vielen Karten nicht im Spiel sind, dann gilt, jede Legendary Creature darf nur einmal auf eurem Board sein. Generell beim Gegner sieht's natürlich anders aus. Jeder dürfte eine Elish Norn haben, aber halt jeder nur eine.
Ich möchte es einfach mal so generell nochmal fragen, wie steht ihr eigentlich dazu, Planeswalker als Commander, wenn, ich sage mal, das RC rauskommen würde und sagen würde, alle Commander, alle Planeswalker sind jetzt erlaubt und wir bannen die Band Tamio. Weil ich glaube, die ist die einzige Planeswalkerin der Originalen, die wirklich ein Problem wäre, wenn man sie als Commander zulassen lässt, würde.
Also ich glaube, ich hätte damit nicht das große Problem. Aber ich müsste halt, also ich habe jetzt ich glaube, das wäre so eine Erfahrungssache. Da müsste man mal gucken, wie es läuft. Aber generell kann man ja jetzt schon mit Rule Zero sagen, hey, darf ich einen Planeswalker als Commander spielen? Die meisten Leute werden dann wahrscheinlich nicht Nein sagen. Dadurch, dass das Ding ja trotzdem angegriffen und kaputt gemacht werden kann. Und dadurch, dass die meisten Leute einen eingebrannten Hass auf Planeswalker haben, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Auch die, die Commander-Precons, die welche als Commander hatten, haben ja jetzt nicht alles kaputt gemacht.
Ja, ist sich ähnlich. Also ich weiß nicht, wie gut Planeswalker als Commander werden. Das einzig Gefährliche, denke ich, wenn halt Grün dabei ist und dann die Leute aggressiv irgendwie Doubling Season tutoren und dann sofort immer ihre Planeswalker ulten, die halt aus der Command Zone kommen. Aber das ist ja dann eigentlich wieder so ein Combo-Thema. Wie stehe ich zu zwei Karten-Kombos? Ansonsten finde ich Planeswalker im Commander eigentlich nicht zu stark.
Ja, weil ich würde es halt begrüßen, einfach zu sagen, okay, alle Planeswalker, wir würden als Commander erlaubt und wir bannen die Tamio. Da ist mir sogar relativ sicher von allen, dass die wirklich ein Problem wäre, wenn sie als Commander wäre, aber ja.
Ja, also wäre für mich gar kein Problem zu sagen, hey, es ist jetzt erstmal so und so lang sind alle erlaubt, bis auf, wie gesagt, wenn man sieht, eine Karte ist halt direkt vom Start weg ein Problem, dann kann man immer noch sagen, nach diesen 3 Monaten Regeländerung schauen wir, welche halt dann einfach gebannt werden. Das aber dann wäre wieder das Problem, weil dann bräuchte man eigentlich dieses Band as Commander wieder zurück. Weil wenn du dann einfach sagst, der Planeswalker ist gebannt, dann würde ihn der Hammer treffen für was, wo du ihn vielleicht gar nicht benutzt, weil du würdest ihn, in meinem Fall würde ich zum Beispiel vielleicht irgendeinen Gideon niemals als Commander benutzen, aber ich hätte ihn gern in meinen Decks, aber der wäre dann trotzdem gebannt, weil er als Commander ein Problem darstellt. Ist unwahrscheinlich bei einem Gideon, aber okay.
Ja. Oder die Leute mulliganen vielleicht sehr hart für ihr Combo-Piece.
Oh, Freddy, du eleganter Überleiter. Wir sind am Ende angekommen mit vielleicht einem der wichtigsten Stichwörter für Commander. Mulligan oder Mulligan, das ist so, das heißt im Grunde, dass man seine Hand neu zieht, weil klassischer Fall, man hat zu wenige Länder oder zu viele Länder auf der Starthand. Die aktuellen Regeln sind im Commander so, dass der erste Mulligan frei ist. Also du darfst dann einfach nochmal auf 7 Karten, also ziehst neue 7 Karten, schaust dann, wie es läuft und ab dann ziehst du, also wenn du der freie Mulligan rum ist, dann ziehst du nochmal 7 und dann musst du aber eine davon unter die Bibliothek legen. Das heißt, du startest dann mit 6 Handkarten ins Spiel anstelle von 7. Wir kommen später noch drauf, wie wichtig es ist, dass man mit 7 Karten startet. Ich bin der Meinung, dass man in Commander durchaus auch mit 5 zum Beispiel anfangen kann, wenn man dafür eine gute Hand hat, weil es sind halt einfach mehr Spieler und es passiert mehr. Aber generell gibt es noch was man zu Mulligan noch sagen muss. Es gibt verschiedene Mulligan-Regeln. Aber die ich jetzt gerade erklärt habe, ist momentan die aktuell gültige für Commander. Man kann natürlich immer mal was anderes ausprobieren, wenn man das abspricht mit den Mitspielern. Gab letztens erst ein bisschen so einen Aufschrei um ein anderes Mulligan-System. Ich habe schon wieder vergessen, wie es genau ging, aber da hat sich jemand schlaues Gedanken gemacht und geguckt, dass eine andere Art, das zu regeln, dafür sorgen würde, dass man so und so viel Prozent öfter bessere Hände hätte und damit bessere Spiele. Ja. Mulligan.
Ja. Dazu könnte ich direkt was sagen, weil ich glaube, Magical Hacker oder so war das. Er hatte überlegt, dass man 12 Karten zieht und 5 davon weglegt und aber nur ein einziges Mal. Also kein statt des Mulligans einmal 12 und dann 5 Karten weg. Und laut Rechnungen war das dann so, dass es selbst mit irgendwie 5 redundanten Combo-Pieces auf beiden Seiten bei einer 2-Karten-Kombo bist du weniger wahrscheinlich, das zu ziehen, als wenn du irgendwie dich auf 4 Karten runtermulligans im aktuellen System. Keine Ahnung, ich habe es nicht hinterhergerechnet, kann das nicht bestätigen oder nicht. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil es ja schon irgendwie eine spannende Sache ist, mal vielleicht was Neues auszuprobieren mit Mulligans. Und ich würde noch dazu fügen, man kann in der Playgroup natürlich machen, was man will. Man sollte bloß darauf achten, dass man relativ normalen Mulligan nimmt, dass wenn man mal irgendwo anders hinfährt, wo der halt Standard ist und nicht alle Leute sagen, ah, nee, nimm immer 7, wie du magst, mach dein Ding, dass du nicht irgendwie dazu gekommen bist, weniger Länder in deinem Deck zu haben oder so. Weil das passiert, wenn du auf Dauer immer 7 nimmst und dann dir vorstellst, ich kann jetzt 5x7 nehmen und dann irgendwann habe ich schon genügend Länder auf der Hand. So.
Ja, also ich denke tatsächlich, ist die aktuelle Mulligan-Regel die beste, die wir bis jetzt hatten. Also in ganz Magic. Ich war kein Fan von Partial Paris. Während das eine Sache war, ich war kein Fan von den ganz originalen Mulligan-Regeln, was nur, wenn man keine Länder hatte, war. Da musste man die Hand vorzeigen und durfte Mulligan. Es gibt einfach sehr wenig, was das neue System nicht abdeckt. Und es gibt auch ganz komische Strategien, wie zum Beispiel Grenzo, die sogar einen Vorteil haben, wenn sie auf 6 runtergehen und ein und das Deck legen dürfen, weil die können von unter den Deck casten und sowas. Also ich glaube, das aktuelle Gameplay hinter den Mulligan ist sehr, sehr stark und vor allem, wenn man anfängt, merkt, weiß man gar nicht, wie unglaublich gut der aktuelle Mulligan ist und dass man welche nehmen sollte, dass auf 6 runtergehen oftmals besser sein kann. Also ich glaube tatsächlich, so wie es jetzt ist, sollte man es nicht unbedingt vereinfachen oder streamlinen. Ich glaube einfach auch zu lernen, wann und wie man Mulligans und wie man ein Deck baut und mit den aktuellen Mulligan-Regeln, ist tatsächlich ein Vorteil, weil selbst wenn was ein neuer Spieler lernen kann. Und dann hat er den Moment, wo er halt wirklich einen Fortschritt merkt. Und ich glaube, solche Feedback-Loops sind wichtig. Und die sind wichtiger als irgendwie, ja, aber so wäre es theoretisch fairer. Fair macht nicht immer Spaß. Oft sind einige der besten Spiele, die je gemacht worden sind, sind unfair wie Sau. Call of Duty Modern Warfare 2, ja, als wären Killstreaks nicht eine der absolut brokensten Mechaniken gewesen. Und gleichzeitig gibt's jetzt Call of Duty Modern Warfare 2 als das größte Spiel letztes Jahres. Also unfair, man möchte manchmal auch Unfaires haben, weil man selbst unfair spielen möchte. Und um das zu erlauben, braucht man eben ein bisschen Imbalance.
Gut, dass du es noch gesagt hast. Ich würde nämlich eher weniger den Begriff unfair benutzen als unbalanciert eher. Manchmal ist es halt, man nimmt sich ja auch selber aus der Balance raus, wenn man auf 5 zum Beispiel mit den Mulligans runtergeht. Gleichzeitig ist das, wie du gesagt hast, eine der wichtigsten Lektionen, wenn man frisch zu Commander dazukommt, dass man sich traut, einfach die Hand wegzutun. Weil nichts, also im Zweifelsfall ist es cooler mit einer 5-Karten-Hand und da drin hat aber jede Karte ist entweder Interaktion oder man kann ziehen oder man kann einfach was damit machen, anstatt eine 7er-Hand zu behalten und dann einfach nur so vor sich hin zu dördeln, weil sich daraus gar nichts ergibt, weil dann spielt man ja auch nicht so wirklich, sondern man, ja, ich lege halt ein Land und ich lege ein Land und ich lege ein Land. Das ist nicht die spaßige Art zu spielen. Und viele Decks, zum Beispiel, da sind wir jetzt wieder, können wir den Kreis schließen zum Anfang. Bei einem Aggro-Deck ist es wichtiger, dass du einfach eine gute Starthand hast, damit du richtig schnell rauskommen kannst. Da kannst du dir das auch nicht erlauben, dass du da sitzt und sagst, ich nehme halt meine, nur weil ich Angst habe, weniger Handkarten zu haben, nehme ich dann halt die 7, die schlecht sind und mich dann erst in Zug 4 wirklich was machen lassen, weil in Zug 4 bin ich einfach hinten dran mit meinem Aggro-Deck. Und so muss man immer gucken mit den Mulligans. Ich finde auch, also ich werde das demnächst auch mal ausprobieren mit den 12 Karten. Kann man ja immer mal machen, ist ja gar kein Problem. Das ist ja das Schöne an Commander, kann man viel experimentieren. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es auch cool. Das ist auch, glaube ich, für die meisten Decks fair. Also früher konnte man ja zum Beispiel, haben so Artefakt-Kombo-Decks mit den alten Mulligan-Regeln voll abgeräumt. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Also einfach ausprobieren und ruhig aggressiv Mulligans nehmen. Wäre so mein Tipp zum Ende. Denn wir sind schon ziemlich am Ende und wir sind auch jetzt schon wieder bei einer ganz ordentlichen Zeit. Das heißt, Commander ABC für heute endet. Wir haben die andere Hälfte des ABCs beim nächsten Mal für euch. Aber Flo hat sich noch eine Karte der Woche überlegt, bevor wir dann euch sagen, wo ihr uns findet und wo ihr unbedingt vorbeischauen müsst, um sowohl Freddy als auch Flo zu treffen.
So, meine Karte der Woche ist die Tangleweave Armor. Und eigentlich nur, weil ich irgendwann angefangen habe, Galter zu spielen, als Galter noch uncool war. Und der einfach so für Galter geprintet worden ist. Ist einfach nicht mehr schön. Ist eine Ausrüstung für 4 Mana, hat Living Weapon, also kommt mit einem 0-0 Germ daher. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt +X/+X, wobei X gleich die größte Mana-Kosten von deinen Commandern ist. Ist halt bei Galter entspannte 12. Das heißt, ich habe für 4 Mana eine 12-12, die meinen Commander um 12 billiger macht. Das heißt, für 6 Mana kann ich meinen Commander legen, ohne dass ich ein Board hatte vorher.
Ja.
Und wenn ich dann nochmal 4 Mana dazu habe, dann habe ich einen 24-24 Trampel-Commander, der halt 24 Commander Damage verteilt.
Da sind wir jetzt wieder im Kombo-Bereich.
Ja, das ist immer noch.
Also drin. es meinte ich ja vorhin bei Kombos, ist theoretisch gesehen, ist es ja auch schon eine kleine Kombo. Oder eine Synergie.
Synergie Plus.
Ich finde die cool, ich mag die. Ich habe die auf Deutsch hier liegen und da habe ich mich gewundert, dass Living Weapon, also lebende Waffe, gar nicht erklärt wird. Es hat keinen Klammertext dahinter. Und dann habe ich mich erstmal gefragt, okay, woran liegt es? Ist es jetzt gar kein phyrexianisches Ding mehr? Doch, es ist natürlich noch phyrexianisch. Es sieht böse aus, es ist cool. Ich will es benutzen. Ich werde es wahrscheinlich am Ende weniger benutzen, als ich gerne möchte, weil das so enden alle Living Weapons bei mir. Trotzdem finde ich sie witzig und alles, was Galter, also alles, was Dinosaurier unterstützt, ist natürlich auf jeden Fall auch unterstützenswert.
Jochen, hast du die Karte dann in Full Art? Weil ich glaube, da sind keine Dinge, die erklärt werden.
Ja, ich habe sie in Full
Art.
Also hier
wichtig
ist,
wenn ihr Karten habt und denkt, möchte ich die in Full Art kaufen oder nicht in Full Art kaufen, wenn ihr seid neu im Format, kauft sie in nicht Full Art, weil Reminder Text wird aus den Full Art Karten gecuttet. Wieso? Wer weiß. Aber tatsächlich kann ich die Karte gar nicht und passt auch ganz gut in das Deck, was ich aktuell vielleicht bauen möchte. Denn hier ist so eine kleine 7 CMC Atraxa, die ich tatsächlich mit Equipments bauen möchte. Und das passt ja dann gut rein. Aber tatsächlich ist es einfach, wenn man wirklich eine große Kreatur hat, eine 4 Mana, die nur Stats bringt. Und halt dieses Equipment-Zeug theoretisch hat. Wirkt erstmal nicht so stark, aber tatsächlich sind große, bedrohliche Kreaturen so stark in Verhandlungen, weil Jochen hat gesagt, klar, 4 kleine Bären sind nicht so gefährlich. Ein 8-8er ist gefährlich, weil ich kann ihn nicht angreifen. Ja. Und gleichzeitig, wenn er mit irgendwas modifiziert wird, drischt ihr mir das Gesicht ein. Es ist ein Artefakt. Hast verschiedene Artefakt-Synergien, das ist ein Equipment, das Dinge modifizieren das und man kann damit over the top gehen. Also tatsächlich wäre das eine Karte, der ich ins Spiel geben würde, würden wir ein Spiel oder Exil machen.
Ich habe jetzt daraus gelernt, Freddy, 3 Bären sind nicht gefährlich, 3 Bären übereinander in einem Trenchcoat, unglaublich gefährlich.
Also du würdest lieber 100 Duck-sized Horses bekämpfen als eine Horse-sized Duck.
Definitiv, auch weil Ducks, also Enten sind so viel böser als Pferde. wenn die groß sind, sind sie halt wieder Dinosaurier und ich möchte nicht gegen Dinosaurier kämpfen. Ja, gut, dann, wenn wir jetzt mit der Living Weapon, der coolen Tangleweave Armor für heute damit durch sind, gibt es für euch nur noch eine Aufgabe da draußen.
Ja.
Ihr solltet das hier liken und uns abonnieren, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Ihr solltet auf Twitter vorbeischauen bei edh-kompass. Ich habe es mir gemerkt. Ich habe trotzdem immer noch Herzflimmern, wenn ich das sagen muss. Ihr findet uns auch als Commander Kompass bei Instagram. Ihr findet Nerdsflo immer als Nerdsflo eigentlich. Überall mit interessanten Takes. Ihr findet ihn aber vor allem, und da findet man mich nicht so oft wie euch beide, aber deswegen vor allem Freddy und Flo auf unserem Discord-Server. Den Link dazu habt ihr in der Beschreibung des Podcasts. Da kann man, wenn man neu ist, nicht nur noch alle möglichen andere Dinge von A bis Z lernen, sondern auch zum Beispiel einfach, wenn man sich ein Deck gebaut hat, das mal checken lassen von Leuten, die einem dann freundlich sagen, hier, guck mal, ist ein bisschen kompliziert oder da ist eine Schwachstelle drin. Also es ist einfach cool zusammen. Man kann im Grunde zusammen mit anderen Leuten ein Deck bauen. Man kann Spiele finden, zum Beispiel in der Boxing-Liga, wo Freddy gerade wieder unterwegs ist mit seinen phyrexianischen Monstrositäten. Und deswegen lohnt es sich, den Commander Kompass nicht nur anzuhören oder anzuschauen, sondern auch in der Commander Kompass-Welt dabei zu sein. Zu leben.
Außerdem wundert euch nicht, weswegen die Episode 118 heißt. Ich weiß nicht, ob davor die 117 hochgeladen wurde oder nicht. Oder ob die zwischen jetzt kommt oder irgendwann später. Es ist verflucht. Unsere letzte Folge ist verflucht. Meine Maus ist kaputt geworden während dem Editing und ich konnte sie nicht rechtzeitig rausbringen.
Also auch die Folgennummer wird ein Mysterium sein. Wir werden es sehen.
Da 118 ist es definitiv. Nur nicht wundern, wenn die 117 später kommt.
Danke, Flo, dass du da warst. War sehr schön mit dir.
Danke fürs Hosten.
Immer gern. Kennst du es ja, wir sind jede Woche hier. Ihr müsst uns nur überfallen und euch in unser Studio schmuggeln. Und damit würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns zum zweiten Teil des Commander ABCs und Servus.
Vielleicht.
Mir fällt kein Wortwitz ein. Ciao.